SWR 2 Zeitgenossen.
Frau Levitscharow, Ihnen ist der Noble Büchnerpreis zuerkannt worden. Dazu noch den herzlichsten Glückwunsch. Das Sensationelle an Büchner ist ja, wie früh der produktiv war, wie der aufglühte und dann eigentlich schon wieder verglühte. Mit 23 ist er gestorben, 1813, also vor 200 Jahren. Da hat er schon diese unglaublichen Stücke und Texte verfasst, den Lenz, den Danton, den Wojciech. Es kommt einem doch eigentlich immer noch unheimlich vor.
Ja, das tut es, weil das in unseren Tagen praktisch nicht mehr vorkommt, zumindest nicht in dieser Perfektion. Das war aber in den früheren Jahrhunderten, als die Lebensspannen sehr viel kleiner waren, die Menschen ja allenfalls vielleicht 40, 45 wurden, wenn sie schon ein längeres Leben hatten, kam das häufiger vor, dass die Menschen sehr viel früher erwachsen waren und dann natürlich auch anders schon schriftstellerisch gearbeitet haben oder die Sachen anders zwischen die Fäuste nahmen als jemand, der unendlich lang Kind bleiben darf, unendlich lang ausgebildet wird, unendlich lange von den Eltern finanziert wird. Das ist ein anderes Leben heute.
Sie haben ja spät zu veröffentlichen begonnen. Sie werden gleich sagen, ob Sie auch so spät zu schreiben begonnen haben. Richtig begonnen hat das mit dem Buch Pong. Das erschien nach der Lesung beim Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb in Klagenfurt 1998. Warum so spät oder wie kam's?
Ja, ich habe tatsächlich auch sehr früh geschrieben. Ich habe schon mit 16 meinen ersten Roman geschrieben. Immerhin kam ich damals auch schon über 100 Seiten. Das ist für eine 16-Jährige schon ganz anständig. Und ich habe mehrere Anläufe gestartet und das Zeug taugte immer nichts. Es war sehr, sehr übertrieben stilistisch, extrem übertrieben. Ja, das wollte immer vom Hundertsten ins Tausendste und noch toller und noch toller. Und ich merkte selber, dass es nichts taugt und war eigentlich schon sehr zermürbt, weil ich dachte, mein großer Wunsch kann nie in Erfüllung gehen. Das, ich kann es einfach nicht. Ja. Und dann hat es dann in späterem Alter, wirklich im vorgerückten Alter, hat es dann doch mit diesem Pong-Text eben ein bisschen anders hingehauen. Der ist immer noch sehr blumig, immer noch sehr Metaphern durchschossen, aber der hatte schon etwas mehr Bindekraft.
Wenn Sie jetzt im Nachhinein überlegen, war das gut, so spät zu veröffentlichen? Macht es einem dann das späte Veröffentlichen leichter, die Sache leichter?
Ja, in gewisser Weise ist es heute für unsere Lebensspannen, da wir ja lässig über 70, 80 werden können, ist es eigentlich besser. Man hat jetzt nicht 60 Jahre vor sich, die man vielleicht ausschreiben muss mit all den Unwägbarkeiten, die gesellschaftlich auch drohen. Also insofern ist ein späterer Anfang eigentlich von Vorteil, zumal man bestimmte, doch sehr lächerliche Jugendsünden nicht unbedingt mehr begeht. Das heißt also, im Grunde muss bei einem älteren Autor also das Verständnis für das Literarische eigentlich größer sein. Das erwartet man auch zu Recht. Also ich kann ja nicht mit 40 anfangen wie ein 22-Jähriger heute. Im 22-Jährigen darf man sehr viel mehr nachsehen, finde ich. Mit einem 40-Jährigen sollte man da anders umgehen. Ja. Also ich halte das eher für einen Vorteil.
Sie haben in der sogenannten Klagenfurter Rede von 2010, das ist so eine Eröffnungsrede des Wettbewerbs 2010, einen grausam skurrilen Vorschlag gemacht, um, wie Sie selber sagten, den Wettbewerb zu radikalisieren. Der Vorschlag lautet: 10 Schriftsteller treten alle 10 Jahre gegeneinander an, einer gewinnt, die anderen 9 werden erwürgt. Also, es geht für Sie um was in der Literatur. Es geht um Triumph und Niederlage, es geht um alles oder nichts, es geht sogar um Leben und Tod.
Gut, das ist natürlich ein überspitztes Hirngespinst, das hat ja auch kein Mensch ernst genommen, das ist ja klar. Ja. Aber der Hintergrund ist insofern doch ein bisschen ernster, als ich denke, also so ein allzu lockeres Larifari-Geschreibe sollte man sich nicht erlauben. Ja. Also da denke ich doch ein bisschen härter darüber. Und nun sind in dem Moment, wo sie in diesen Kreislauf der Schriftstellerei in deutschsprachigen Ländern eintreten, ist die Gefahr sehr groß. Ja, sie werden überall rumgereicht, sie lesen ständig aus ihren Büchern und man will dann noch was von ihnen und so weiter, dass der innere Impetus dass man vielleicht sich selber auch immer ein bisschen radikaler halten muss, dass man auch ein argwöhnisches Auge auf diese eigenen Texte werfen muss. Das ist ja unabdingbar, dass man die nicht so toll findet. Ja. Dass das erlahmt, weil von außen so viel Zuspruch kommt, das ist eine Gefahr. Ja,
dass und man, kommt auch der Verleger da dazu, der einem die Peitsche gibt, immer wieder an.
Das ist mir nie passiert. Was. Nein, von mir wollte noch niemand jetzt etwas schneller, als ich es hätte liefern können. Das ist bei den okay. guten... Nein, bei den guten Verlagen ist das so nicht der Fall. Klar, wenn jemand 6 Jahre, 7 Jahre wie ein Mäusle vergraben ist, dann fragt der Verleger schon nach, was los ist. Aber in den normalen Zeitläufen nicht. Das sind die sehr seriös.
Nochmal Leben und Tod. Schreiben um Leben und Tod oder schreiben um alles oder nichts. Bei Büchner hatte man schon auch den Eindruck. Oder ist es nur unser später, verspäteter Eindruck?
Nein, das denke ich schon. Also ich bin keine große Liebhaberin seiner Werke, muss ich gestehen. Ich bin keine, also andere Schriftsteller sind mir ungleich näher als Büchner. Aber das, also eine existenzielle Zuspitzung und Radikalität kann man eben auf gar keinen Fall absprechen. Die war da und die glomm auch in dieser frühen Jugend natürlich. Da ist man radikaler verfasst, muss es auch sein im Übrigen. Ja, da ist ja die Lebenskerze gerade frisch am Brennen und da muss ja was los sein. Ja, und das war bei ihm eben der Fall. Ja.
Jetzt kommen wir auf Ihre frühe Zeit zu sprechen. Wir müssen ein bisschen Biografie treiben. 1954 wurden Sie in Stuttgart-Degerloch geboren. Als Tochter eines aus Bulgarien eingewanderten Arztes und einer schwäbischen deutschen Mutter. Der Vater kam in den 40er Jahren aus Bulgarien, das muss man erklären.
Der hat 36 in Wien Medizin studiert. Das war sein erster Übertritt in ein deutschsprachiges Land. Die Familie war sehr sprachlich, sehr deutschhörig. Schon der Urgroßvater hatte eine riesige deutsche Bibliothek, sprach auch sehr gut Deutsch. Mein Großvater konnte auch ganz gut Deutsch. Also das war in der Familie Tradition. Ich muss vielleicht ganz klar dazu sagen, es waren keine Faschisten, damit hatten sie nichts zu tun, aber sie waren deutschfreundlich, wie viele Bulgaren es eben damals waren. Sie hatten ja auch einen deutschsprachigen König gehabt und so weiter. Und mein Vater war der älteste Sohn und den hat man bei einer etwas vermögenden Familie gerne ins Ausland geschickt zum Studieren und da kam nur das deutschsprachige Ausland in Frage.
Und Stuttgart, wie kam Stuttgart zustande?
Er hat dann in Tübingen auch studiert und da hat er meine Mutter kennengelernt, die da auch studiert hatte und so sind die ein Paar geworden.
Der war nicht, der Herr Levitscharow, Ihr Vater war nicht der einzige Bulgare, der damals nach Deutschland sowieso, aber auch nach Stuttgart und nach Stuttgart-Degerloch kam.
Es gab eine Bulgarentruppe, es waren ausschließlich Männer, ungefähr 20 Stück, mehr oder weniger. Und das war ein unglaublicher Verein. Meine Kindheit hat es stark geprägt, weil das waren Berufsgruppen versammelt, die normalerweise überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Also der Gemüsehändler, der Autohändler, der Arzt, der Großmillionär, ja, der Geschäfte, ein bisschen schmierige Geschäfte mit dem Ostblocktrieb, ein Reifehändler. Also kurzum, das war ein Wirt auch, war dabei. Und mein Vater war so ziemlich der einzige Akademiker in dem Verein. Und normalerweise kommen Akademikerkinder nicht mit Gemüsehändlerkindern zusammen. Also das heißt, es war eigentlich sehr lebendig durch diese kuriose Form der Emigration.
Jetzt müssen wir unbedingt über Stuttgart und über Schwaben und das Schwäbische bei Ihnen sprechen. Sie leben zwar seit ewigen Zeiten in Berlin, kann man sagen. Zurzeit leben Sie in Rom. Unser Gespräch hier führen wir in Rom in der noblen Künstlerresidenz Villa Massimo. Sie waren schon mal eine Weile hier. Es entstand damals ein Roman, Montgomery, mit einem halb italienisch, halb schwäbischen Helden. Jedenfalls, Frau Levitscharow, in 3 von den bisher 4 erschienenen Romanen spielt Stuttgart eine wichtige, eine tragende Rolle, kann man fast sagen. Wie kommt die Stadt zu der Ehre?
Ach, das sind eigentlich ganz einfache Gründe, die Sie vielleicht bei sehr vielen Schriftstellern auch finden werden. Die Stadt, in der die Kindheit verbracht wurde, die schlägt ja ganz andere Wurzeln. Das heißt, da sind mir die Charaktere überaus vertraut. Ja, da brauche ich gar nicht drüber nachdenken. Die habe ich sofort vor meinem inneren Auge und dann fangen die an zu schauspielern. Das ist mir etwas schwieriger jetzt mit Hessen oder mit Hamburgern. Mit Hamburgern könnte ich das nicht veranstalten. Ich kenne die zu wenig, ganz einfach. Und das werden Sie bei vielen Schriftstellern finden, dass da, wo die Kindheit sehr einprägsam natürlich auch verlief, das Figurenballett letztlich immer hergewonnen wird. So ist es auch bei mir, nicht bei jedem Roman, aber ich komme verlässlich auf Stuttgart zurück.
Fühlen Sie sich noch als Stuttgarterin?
In gewisser Weise schon. Also ich wollte jetzt da nicht leben, aber ich lebe sehr, sehr gerne in Berlin, aber Berlin bedeutet mir eigentlich nichts, obwohl ich da sehr, sehr gut lebe. Ich habe die Stadt gern, aber ich würde niemals einen Berlin-Roman schreiben wollen. Das käme mir völlig abwegig vor, während ich in Stuttgart sehr viele Stadtviertel sofort beleben kann.
Kommt da noch außer den Stadtvierteln und der lokalen Kenntnisse was dazu, was man so einen Batteriestoß, einen Energiestoß nennen könnte, der aus so einer Heimatstadt kommt? Da schlagen ja die Amplituden höher.
Ganz einfach, das Figurenballett ist viel interessanter. Also ich habe in meiner Kindheit, ich hatte eine riesige schwäbische Verwandtschaft und eine wahnsinnig einflussreiche Frau beherrschte den Clan. Das war die älteste Schwester meiner Großmutter. Meine Großmutter war die jüngste von 12 Kindern und Tante Luise war die älteste. Und die hat aus eigener Kraft, die hatte auch nur Volksschule gehabt, ein Millionenvermögen erwirtschaftet. Das war eine Kriegsgewinnlerin, die also Schweinehälften im Krieg, im Kinderwagen nach Stuttgart rein und teuer verkauft hat irgendwie so und dann Häuser gekauft hat. Ja. Tante Luise war, für mich ist das Inbild der Herrschaft und der Herrschsucht, ja, die hat den ganzen Clan beherrscht. Das heißt, hochinteressante Figuren. Meine Großmutter wiederum war ganz lieb, die war sehr fromm, die war ganz liebenswürdig und Tante Luise war der Herrschaftsdrachen, der über dem Clan saß und thronte. Und solche Erfahrungen habe ich natürlich in Berlin niemals machen können. Da lebe ich unter Gleichgesinnten. Mein Freundeskreis, die sind natürlich sehr bekömmlich und sehr angenehm, aber da erlebe ich solche Sachen nicht. Ja. Das heißt, bewegen tut sich die Stoffmasse doch aus dem Schwäbischen heraus und dann auch mit diesen bulgarischen schrägen Tönen noch obendrein.
Dieser Montgomery ist so ein geflohener Schwabe. Schwaben ist Ihr Heimatraum, Frau Levitscharow. Schwäbisch ist Ihre Heimatsprache. Sie sind mit dem Stuttgarter Schwäbisch im Mund groß geworden, kann man sagen. Und viele Ihrer Sätze klingen schwäbisch intoniert. Kann
ja,
das sein?
Ja, das habe ich auch mir nie versucht abzugewöhnen, weil ich... Ja, ich bin jetzt nicht dialektversessen im Sinne von, dass man ihn jetzt möglichst primitiv sprechen sollte, aber... Ich meine, die Dialekte sind so viel reicher im Wortschatz. Es betrifft übrigens alle Dialekte. Als die Hochsprache ist ärmer darin verfasst. Deswegen ist es auch keine Literaturgegend um Hannover herum. Da schreiben doch keine gescheiten Leute. Die kommen doch alle woanders her. Die kommen aus Österreich, die kommen aus Bayern, die kommen aus Schwaben und so weiter. Aus Hessen, sonst woher. Das heißt, das Dialektale hat ja eine spezielle Würze. Und besonders diese verschiedenen Dialekte sind ja darin auch klasse, ja, dass sie anderen Metaphern bilden können und so weiter. Und wem es gelingt, das in eine schriftstellerische Sprache zu ziehen, ohne damit dialektal affig zu werden, also so, dass ein Hamburger muss mich ja auch verstehen, ja. Es gibt der Sache aber mehr Reiz, ja. Das würzt diese Sprache etwas.
Von Hegel gibt's ja die Anekdote, dass er in Berlin in seinen Vorlesungen, der ja auch Schwabe war, Hegel, Phänomenologie des Geistes beispielsweise, ja, diesen Geist ausgesprochen.
Ja, sicher. Ich meine, Hegel kam ja von dieser schwäbischen Aussprache überhaupt nicht los. Ja, die werden sich die Berliner gewundert haben. Ich glaube auch, dass der Goethe hessischer redete, als man heute so denkt. Ja, also die Leute waren ihren Dialekten und ihren Aussprachen auch relativ treu geblieben. Das war üblich damals.
Schwäbisch ist ja auch eine saftige Sprache.
Nein. Da habe ich eine sagenhaft gute Erfahrung gerade hinter mir, dass das Schwäbische geradezu kleinbürgerlich karg ist. Und zwar, ich hatte ein Theaterstück geschrieben mit einem Wiener Oberkellner als Hauptfigur, der Wienerisch spricht, das was ich nicht sprechen kann. Und ein Freund von mir, Klaus Zeiringer aus Österreich, hat meine Texte, ich habe den Kellner Schwäbisch geschrieben und er hat sie mir Österreichisch zurückgeschrieben, irgendwie, also verändert, also übersetzt, wenn man so will. Und da sind mir 1000 Lichter aufgegangen. Der Schwäbische ist ein Kleinbürgerdialekt, der also in so einem Niedrigkeitskosmos versucht, kleine Höhenflüge aufzunehmen. Das Wienerische war mal Weltsprache, fühlt sich als Weltsprache und geht saftig in den Keller und ganz, ganz hoch hinaus gleichzeitig in einem Satz. Das heißt, die Metaphorik ist eine vollkommen andere. Das war eine große Lehre für mich, dass ich merkte, das Schwäbische ist ein Kleinbürgerdialekt. Ja, das ist kleiner, das ist enger gehalten als das Wienerische zum Beispiel.
Naja, ich denke jetzt an Ihre Frankfurter Poetikvorlesung, wo Sie an einer Stelle über einen sagen, sozusagen Schriftdeutsch den Satz führen und dann ihn zu Ende führen. Nein, das tut er ums Verrecken nicht. Das ist doch saftig.
Das ist saftig, das stimmt, das ist schwäbisch saftig. Aber in der Regel, also die Wiener übertreffen uns da bei weitem in den Möglichkeiten. Auch in der Bosheit natürlich, in der Bosheitsoffensive irgendwie. Ja.
Nein, der Schwabe ist nicht boshaft, nicht wirklich boshaft.
Ein bisschen, aber nicht so richtig. Er kommt nicht aus der Ecke damit.
Damit kein Missverständnis aufkommt, Sie haben es ja gerade auch gesagt, Ihre Prosa ist kein schwäbisches Bauerntheater. Das ist komplexer Stoff. Jetzt kommen wir mal auf die stoffliche Seite. Waghalsige Gedanken, aber auch rasante Handlungsschilderungen. Ich denke da an diesen Montgomerys Gerenne durch das ausgestorbene Rom zu Ende des Romans. Es gibt böse, saftige Beschreibungen auf einer Autofahrt durch Bulgarien in dem Roman Apostolov. Es gibt aber auch feines Gewisper, wenn der Lehrer Ralf Zimmermann in illuminiertem Zustand in einem Stuttgarter Tantencafé mit Engeln redet und mit den toten Helden seiner frühen Tage, mit Jim Morrison und der schönen Nico. Also, Frau Levitscharow, Sie sind aufgewachsen in dieses schwäbische Milieu hinein, aber es trieb Sie dann etwas hinaus.
Ja, sehr früh. Ich habe eigentlich schon mit 12 mehr oder weniger die Tage gezählt, wann ich endlich weg darf. Und mit 12 hatte ich wirklich die Absicht, möglichst schnell in Andy Warhols Factory nach New York zu gelangen. Das ist mir dann nicht gelungen, kam nur bis Berlin. Aber nix wie weg war die Devise. Ich bin auch von zu Hause ganz früh ausgebüxt, um mal auf die Documenta zu fahren, um mir das mal anzuschauen. Also ich war sehr unternehmungslustig in diesen Pubertätsjahren. Ich wollte weg.
Aber ansonsten haben Sie diese Pubertätsjahre sozusagen auf die übliche Weise erlebt. Es waren ja damals, wenn Sie 54 geboren sind, die Zeit der Rockmusik, die Zeit von Jimi Hendrix, von Drogen, Alkohol war selbstverständlich. Durch diese Phase mussten viele durch, Sie auch.
Ja, bei mir war es nur Bob Dylan, alles andere hat mich nicht interessiert. Es war eine frühe, klare Zuneigung, die blieb bis heute. Jimi Hendrix hat mich nicht interessiert. Das nur nebenbei, aber LSD war sehr im Gepäck. Alkohol überhaupt nicht, aber LSD war wirklich auch in gefährlichen Maßen bei mir. Sehr jung, mit 12 angefangen, ist ein bisschen jung für sowas. Auch gefährlich, heute würden sich mir die Härchen sträuben, wenn ein Kind von mir sowas täte. Also ich war nicht zu kontrollieren in dem Alter. Meine Mutter hatte auch beruflich so viel zu tun, die hatte keinen Überblick mehr. Also es war durchaus, würde ich sagen, eine gefährdete Zeit, sehr politisch auch, sehr, sehr politisch sofort. War dann bei Spartakus Bolschewiki-Leninisten, bei so einem komischen Sturmtrüppchen. Ja. Und sehr beweglich in der Zeit.
Sie haben übers Zeitübliche hinaus damals eine Erfahrung schon gemacht, die andere in dem Alter nicht machen müssen. Ihr Vater war zu der Zeit bereits tot. Er hat sich, als Sie 9 waren, umgebracht. Lässt sich jetzt so im Nachhinein sagen, was in einem 9-jährigen Mädchen vorgeht?
Ich muss Sie ein bisschen korrigieren, ich war 11. Aber gut, das ist kein großer Unterschied. Naja, da stürzte eine Welt zusammen, weil der Vater hatte ja einen sehr guten Beruf, der war, stellen Sie sich einen Vater vor, der wirklich was hermacht. Ja,
Arzt, der, ja, klar.
Ja, der sah ganz gut aus, der hat seine Anzüge in Paris gekauft, der fuhr einen großen Citroën, eine DS. Ja, das war schon eine Kerle, der was hermacht. Ich wurde immer bewundert von meinen Schulkameradinnen, weil ich irgendwie einen außerordentlichen Vater hatte. Ja, meine Mutter ging so durch, aber der Vater, da war es eigentlich. Ja. Und zack war der weg auf eine zutiefst empörende Weise. Hat seine Frau, seine Kinder im Stich gelassen, die übrigens auch erst einmal fast in die Armut gerutscht sind. Mein Vater hatte sehr, sehr viel Geld verdient in früher Zeit, aber alles ausgegeben. Es war ein sehr spendabler Geist, aber es blieb gar nichts zurück. Das heißt, meine Mutter saß vor nichts praktisch, musste anfangen, einen Beruf zu machen. Sie wurde dann Pharmavertreterin, um uns durchzubringen. Also für meine Mutter brach eine unendlich harte Zeit an und für mich und meinen Bruder war es verstörend, ist doch klar. Mhm. Ja.
Sie hatten aber diesen Bruder, diesen älteren Bruder.
Ja, aber der war, ich meine, das war wirklich ein Unglücksjahr. Mein Vater brachte sich um, der Bruder begann in Heidelberg zu studieren, der war außer Haus und meine geliebte Großmutter starb ein halbes Jahr später. Das heißt also, 3 Personen weg, der eine entsetzlich, die andere normal, auf normalere Art und Weise. Und ich mit einer wahnsinnig unglücklichen, völlig neben der Kapp befindlichen Mutter alleine, die irrsinnige Sorgen hatte, sich mit mir überhaupt nicht mehr beschäftigen konnte. Ich war eigentlich nur im Wege. Das trieb mich natürlich auch in eine sehr viel extremere Haltung als meine Mitschülerinnen. Ja, ich wurde zack sehr viel älter, als ich sonst geworden wäre. Ich wäre so schnell jetzt nicht in ein anderes Alter geraten. Und ich war völlig unkontrollierbar. Meine Mutter hatte keine Zeit, mich irgendwie zu überwachen. Ich war sicher der extremste Vogel in diesen Klassen, in diesen Schulklassen. Ja, bei mir fanden alle großen Versammlungen von Spartakus, Bolschewiki, Leninisten fanden bei uns zu Hause statt. Ich war oft 3 Tage unterwegs und so weiter. Also das hätte sehr schief gehen können.
Ist es zum Glück nicht, ja. Eine schwäbisch-bulgarische Herkunft spielt in Ihrem Roman, der vorletzte bisher, Roman Apostolov, das Sprungbrett für die Handlung. Da macht sich, wenn ich das richtig zusammenfasse, da macht sich eine Gruppe von schwäbischen Exilbulgaren in einem grotesken Autokonvoi auf den Weg nach Bulgarien. In diesen Autos werden die sterblichen Überreste der bereits gestorbenen, in Deutschland verstorbenen Bulgaren mitgenommen und die werden dort feierlich in der Heimaterde bestattet mit Ehrenmal und so weiter. Es gibt dann darum herum eine Reise durch Bulgarien, eine Art Rundreise fast, die dann wiederum die Rahmenhandlung, die Rahmenerzählung abgibt. Und die Erzählerin, die da hinten in dem Kleinwagen sitzt und nicht so richtig alles sieht draußen, aber doch so viel, dass es ihr reicht, lässt kein gutes Haar an Vatersland.
Ich würde sagen, die schleudert sogar Hasstiraden von der Rückbank nach vorne. Es gibt aber eine andere, eine gutmütige Schwester, die vorne sitzt, ja, der das auch peinigend, auf die es peinigend wirkt, dass die da hinten so rumort. Und es gibt einen sehr gutmütigen bulgarischen Fahrer, der diese beiden sehr verschiedenen Schwestern durch sein Land karrt. Ich glaube, also der Roman ist eigentlich so konstruiert, dass man diese Hasstiraden der Schwester, die wirklich giftig sind, also zumindest über weite Strecken, nachher kommt sie ein bisschen zur Einsicht. Es gibt andere Momente, aber dass der Leser eigentlich spüren muss, dass das auch überzogen ist. Ja, das wird ja ein bisschen durch die anderen Figuren auch konterkariert. Ja, dass das eine hochgradig neurotische Form von Gewitter da hinten immer ist, die da hockt. Ja. Trotzdem gibt es da sehr ernste Anteile. Also das Land ist marode. Ja. Ich finde, da habe ich nur sehr wenig übertrieben. Ja. Was ich gesehen habe und was mir meine Verwandten, meine sehr große Verwandtenschar, die da überall sitzt im Land, erzählt hat, das geht auf keine Kuhhaut.
Und dabei war es der Sozialismus, der aus all diesen schönen Dingen, Traditionen, Kulturdenkmälern etc., der damit so gründlich abgeräumt hat.
Naja, das war ein zutiefst korrupter Staat einfach. Also ich meine,
hat mit Sozialismus erstmal nichts zu tun.
Naja, lächerlich. Ja, das hat einfach nur jede Form von eigenem Wirtschaften können unterdrückt. Und das war, Kommunismus besteht ja nur aus Seilschaften, ja, die sich wohl sein lassen und alle Annehmlichkeiten haben und die anderen klein halten. Mehr ist es ja nicht. Und geistig ist es ja von einer unglaublichen Verödung. Und ich meine, was mich besonders gereizt hat, und das tut es immer noch, Bulgarien war kein kriegsverwüstetes Land. Aber was die hingebaut haben, das geht auf keine Kuhhaut. Ja. Da ist, also weil gut, Deutschland war verheert und da habe ich Verständnis für diese scheußlichen Nachkriegsbauten, aber in Bulgarien, ja, wo nichts kaputt war. Ja. Also so eine schauderhaft primitive, entsetzliche Architektur überall hinzuklotzen, das ist wirklich eine Schande größten Ausmaßes. Und das zu sehen, wie Leute darin leben müssen, wenn sie in diese Wohnungen hochklettern, die so versifft sind von oben bis unten, wo die Scheiße an den Wänden runterläuft. Also Sie sehen, ich rege mich frisch auf, noch, ja, aber ich kenne das anders als Touristen. Ja, ich weiß, wie die Leute wohnen. Ja, das heißt also, und ich kenne die totale Korruption dieser Gesellschaft. Das erzählt Ihnen jeder, der da lebt. Ja.
Was hat das Ganze mit dem Vater zu tun?
Das hat insofern mit dem Vater zu tun, als mich das natürlich mehr aufregt als Rumänien, wo es genauso schlimm aussieht. Ja, ich habe keinen rumänischen Vater, deswegen ist es wurscht und ich muss da auch nicht hinreisen und Schluss. Ja, ich muss mir das Elend nicht anschauen. Bulgarien ist etwas anderes. Ist natürlich mit auch gloriosen Erzählungen von früher, von meinem Vater durchsetzt. Und so sehr mein Vater, der ja nicht zurückreisen durfte, natürlich das Entsetzliche, was da geschah, alles sah und auch kommentiert hat, hat er natürlich eine gloriose Vergangenheit irgendwie im Hirn gehabt, die natürlich auch sehr versüßt war. Ja.
Also da gibt es auf der einen Seite das schöne Bild des Vaters, der Vater gemalt hat, dann gibt es diese grauenvolle Erfahrung von Ihnen. Das Ganze hat mit der Vergangenheit zu tun. Kann man sich dann damit abfinden, dann doch eines Tages? Oder dient so ein Buch dazu, sich damit abzufinden, mit der Vergangenheit, mit Bulgarien, aber auch mit dem bulgarischen Vater?
Ja, ein bisschen schon, bloß Sie merken ja meine Stimme an, es regt mich ja immer noch auf. Also so ganz locker kann ich das immer noch nicht sehen. Mit dem Vater eher... Das beschäftigt mich nicht mehr sonderlich. Ich würde auch sogar sagen, dass das in dem Buch eine fast künstliche Erregung ist, was den Vater betrifft. Also das ist ja auch eine Abrechnung mit dem Selbstmord des Vaters, aber das empfand ich schon beim Schreiben des Buches nicht mehr so scharf, wie ich es vielleicht früher getan habe. Also da würde ich sagen, da ist Erregungszauber aus früherer Zeit wachgerufen, aber nicht mehr der aktuelle.
Die mit den Hufen scharrende Sibylle Levitscharow in ihrem halbwüchsigen Alter kann dann endlich los. Sie haben ihr Abitur 1972 gemacht. Danach haben sie ungefähr 10 Jahre hauptsächlich in Berlin studiert und hauptsächlich Religionswissenschaft. Jetzt kann man sagen, Religionswissenschaft, warum nicht? Man kann natürlich auch fragen, warum?
Das war eine ganz für mich unkalkulierbare Entscheidung. Ich hatte das nicht im Gepäck. Ich wollte Geschichte und Kunstgeschichte studieren, habe damit auch angefangen, war sehr enttäuscht, wie das angeboten wurde und kam zufällig in eine Vorlesung von Klaus Heinrich, der war damals der wichtige Professor, und war hingerissen. Also das war einfach toll. Das war eine unglaublich, ein Geistbraus. Ja, das waren ganz andere Themen. Das war eine unglaublich reiche Vorlesung, wo ich das meiste auch noch gar nicht kannte. Das macht ja sofort neugierig. Ja, bei den Geschichtlern, Kunstgeschichtlern. Ich dachte, ach, das kann ich doch selber lesen. Das ist doch lächerlich. Ja, das muss man mir nicht beibringen. Aber da dachte ich, ich weiß von nichts und es ist toll und es ist tiefgründig und es führt in die Philosophie, es führt in die Religionsgeschichte, es führt in die Kunstgeschichte auf eine viel intensivere Weise, als es die Kunsthistoriker tun. Ja. Das hat mich so fasziniert, dass ich dabei blieb, obwohl das ein Studium ist, mit dem man gar nichts machen kann. Sie können ja nicht einmal, es ist ja kein Theologiestudium, Sie können ja nicht mal in die Schule damit. Es gibt einfach keinen Beruf dazu, außer Professor werden.
Ist Religionswissenschaft auch so ein Deckname für Glaubensinteresse?
Nein, das sind die Theologen. Aber ich würde das bei mir nicht leugnen. Ich war ein sehr, sehr frommes Kind, bin auch nie aus meiner Kirche, der evangelischen Kirche, ausgetreten. Das war natürlich sehr zurückgedrängt, zwischen 12 und 30, wollte ich davon nichts wissen, ist klar. Aber ich glaube, die Entscheidung, Stichwort Religionswissenschaften, ja, die hat doch... Da gab es immer eine Nähe und das ist irgendwie mit der Kindheit so verwurzelt, dass für mich Religion etwas Gutes letztlich war, immer. Ja, das ist ja bis heute geblieben letztlich, dass mich das wahrscheinlich im Geheimen auch verlockt hat. Nur war dieses Studium wirklich kein theologisches Studium, was ich heute ein bisschen bedauere. Ich hätte eigentlich beides machen sollen. Ich hätte Theologie studieren sollen und Religionswissenschaften, das wäre besser gewesen.
Was hat Sie mehr beeinflusst, meinen Sie so im Nachhinein, das bulgarisch-orthodoxe, das ist ja eine uralte Kirche auf der einen Seite des Vaters, oder das schwäbisch-pietistische der Großmutter?
Viel stärker das Schwäbische der Großmutter, diese fromme Haltung. Mein Vater war gar nicht religiös. Der hat zwar natürlich ein bisschen was über die orthodoxe Kirche erzählen können, der ging da aber nicht hin. Das war eine ganz komische orthodoxe Kirche in Stuttgart, die war völlig verkommen, also da ist er nicht hingegangen. Meine Eltern beide waren nicht sonderlich religiös, aber die Großmutter sehr, und die hat mich eigentlich erzogen, und das war eine ganz liebenswürdige, fromme Frau, ja. Die hat schön gesungen, hat mir jedes Fingerchen einzeln zum Beten ineinander gesteckt und jedes Fingerchen fast noch geküsst, wenn es hübsch gebetet ward und so weiter. Also, die hat es auf eine so friedliche und wunderbare Art verkörpert, dass ich mit Religion auch nie etwas Strafendes nur und also die böse Bedingtheit im Kopf habe, sondern eher etwas Freundliches, was wirklich Segen spendet.
Und etwas, was ja auf einmal in Ihren Büchern auftaucht und immer wieder auftaucht, da gibt es ja real Transzendentes, wenn man das so paradox ausdrücken kann. Ich erinnere jetzt nur mal an diese Engel, die im Roman Consumatus da durch dieses Café flattern. Oder ich erinnere an den Löwen im letzten Roman mit dem Titel Blumenberg. Da taucht plötzlich ein gelber, gelbfarbener, fellhafter, schreiben Sie, Löwe auf. Der ist plötzlich da und begleitet von da an den Philosophen Blumenberg. Oder ich denke an die vielen Toten, an die vielen Verstorbenen, mit denen in Ihren Büchern gesprochen wird, regelrecht.
Ja, nun interessiert mich, glaube ich, stark, und das wird beharrlich mein Thema bleiben, die Erkundung des Jenseits. Ja, das weicht natürlich ab von jetzt klassisch gewordenen christlichen Vorstellungen. Auch die Dreigliederung von Hölle, Purgatorium und Himmelreich ist natürlich da schwer durchzuhalten. Aber letztlich bin ich damit aufgewachsen und die Bücher sind angefüttert damit. Ja, da kommen natürlich auch ein bisschen Jenseitserfahrungen der griechischen Mythologie mit hinein, die mich auch immer sehr umgetrieben haben. Das ist also nicht rein das christliche Geflatter im Himmel. Aber ich komme selber auch in meinem eigenen Empfinden von diesen Vorstellungen gar nicht los. Und ich möchte in gewisser Weise immer diese Jenseitsbohrungen betreiben. Natürlich nicht den reinen Roman im Jenseits spielen lassen, das muss nicht sein. Aber ich finde schon, dass ein Roman eigentlich sich nicht in der Realität so luftdicht abschließen sollte, ja, sondern eigentlich, ich meine, ein Roman hat ja die Möglichkeit der großen Probierhandlung. Ja, das heißt, wir dürfen ja mal ein bisschen über die Köpfe hinausfliegen oder den Schädel ein bisschen verlassen zugunsten von etwas anderem. Das darf der Roman ja. Und ich finde das sogar eine sehr noble Aufgabe, das zu tun. Wobei es eine Realitätsverankerung geben muss, sonst fliegt man natürlich nur haltlos im Universum damit rum.
Ich wollte gerade sagen, in diese schon erwähnten Frankfurter Vorlesungen schreiben Sie an einer Stelle, Realismus ist schon notwendig, aber nicht zu viel, bitteschön.
Ja, ich bin auch ein Gegner, sehr starker Gegner, sagen wir mal, der Tradition der deutschen Literatur in der Nachkriegszeit. Das ist für mich wirklich kaum zu lesen. Weil da ist diese Betonitis, diese entsetzliche Realitätsbetonitis bei den meisten Schriftstellern sehr, sehr da. Ich war eigentlich ein bisschen Kind der Südamerikaner, was die Literatur, also die moderne Literatur angeht. Also
Marquez,
aber viele andere auch. Ich konnte das im Original lesen. Und die Südamerikaner waren nie dem Realitätsprinzip alleine verhaftet, auch Borges nicht, auch, also können sie nehmen, wenn sie Juan Rolfo nicht, da können sie nehmen, wenn sie wollen, Cortázar nicht und so weiter. Die sind immer darüber hinausgegangen, das hat mich einfach geprägt.
Naja, eine Figur wie der Pong, offensichtlich ein Verrückter. Ja. Wenn man sich dem psychologisierend nähern würde, würde ein psychiatrisches Gutachten rauskommen.
Klar.
Und damit hat sich's.
Schizophren, Punkt, ja.
Ja. Ja. Ich will auf das psychologisierende Herangehen hinaus. Wir nennen ja die Romantradition, die europäische Romantradition seit Dickens und Balzac, psychologisch realistisch.
Ja.
Und trotzdem sind Sie eigentlich bei beiden skeptisch, bei beiden Begriffsteilen skeptisch.
Bei der Psychologie nicht, weil, wie gesagt, ich kann nur betonen, die Realitätsgrundlage muss sein, ja, sonst schwanken sie da irgendwie besonders fantasievoll durch die Gegend und ist nichts Faderes als nur Fantasie. Das ist richtig fade auch. Aber der Psychologie verweigere ich mich gar nicht. Also ich denke schon, dass ein geglücktes Figurenballett, besonders die Hauptfiguren, psychologisch wirklich fundiert sein müssen, auch psychologisch fundiert sein müssen. Nicht, dass man das jetzt wie in einer Therapie sich jetzt Formen da ausdenkt, um Gottes Willen, aber die Literatur hat schon eines, in der menschlichen Beschreibung ganz einfach, muss sie eine Tiefgründigkeit haben, muss Charaktere wirklich umgreifen können in einer Komplexität, wie sich dieser Mensch wahrscheinlich selber niemals sieht. Und das ist durchaus auch ein psychologisches Muster, nicht nur, aber auch. Und es ist sogar für mich die edelste Aufgabe der Literatur, ich würde fast sagen, so etwas, ich habe es einmal genannt, so eine göttliche Rundumsicht, um die Figur zu betreiben. Also mehr zu erkennen, als dieser Mensch, der da beschrieben ist, von sich weiß. Ja, das ist ihn runder zu beschreiben, in seinen Verwerfungen sowohl als auch in seinen gloriosen Momenten.
Sagen Sie, Frau Levitscharow, wie schaffen Sie es in diesen Totengesprächen, die ja einen ernsten Kern haben immer, diesen Bierernst zu vertreiben oder gar nicht zuzulassen?
Das ist meine Natur, da muss ich mich nicht anstrengen. Die Leute schreiben schon ihrem Charakter gemäß grundsätzlich. Ja. Wenn der Charakter ganz stark ins Ernste und Strenge tendiert, dann schreiben sie auch so. jemand, der ständig gerne Witze macht, der schreibt das halt auch so. Und ich bin eine Mischkalkulation aus sehr ernsten Anteilen, aber nicht umsonst ist mein Lieblingsschriftsteller Franz Kafka, der in einer auch höllisch zu nennenden Welt immer sagenhaft sardonische Witze riss auch gleichzeitig. Das ging mir in Fleisch und Blut über als Lieblingswirtschaft, dass man das auch kann, die andere Seite auch beherrschen muss.
Kann man sagen, dass der Tod als Ereignis mit Kultur sehr viel zu tun hat, weil mit dem Tod eigentlich das Denken an den Tod und an den Toten entsteht, so etwas wie Erinnerung steht. Und letztlich alles das, was uns dann auch später als Literatur begegnet, da beginnt.
Ja, ich glaube.
Mit einer Art Totenkult.
Ja, ich glaube, dass Literatur, wenn sie den Namen verdient, Totenmessen zelebriert in gewisser Weise. Nicht die Toten nur ehrt, natürlich, wie es die Messe tut, sondern das Totengedächtnis an andere Generationen zu erinnern oder jemanden sterben zu lassen und in einem Roman oder in einem Gedicht auf das Leben zu blicken, das ist ja eine ganz große Sache. Ja, das heißt also, wir verschmerzen den Tod ja schwer. Ja, was ist denn dann damit? Ist es wirklich nur aus? Oder wie lebt denn dieser Mensch in der Erinnerung fort? Ja, was mag ihm noch zugestoßen sein? Das sind ja wirklich die fundamentalen Fragen, mit denen sich selbstverständlich die Literatur beschäftigen muss. Auch übrigens als Ahnenerbe im besten Sinne. Wir stehen ja ein bisschen mit wackeligen Podestchen da in der Gegend rum, ja. Das heißt, wir sollten von den edlen, großherzigen, großen Könnern bei den Toten, von deren Geistgehalt müssen wir schmausen, ja, um überhaupt ein bisschen selber die Maikäferflügelchen zu regen. Also ich bin eine Traditionalistin durch und durch, was das angeht.
Wenn es dieses Jenseits gibt und Sie eine Jenseitsbohrerin, eine Jenseitsforscherin sind, würde mich interessieren, wo wir uns befinden. Man hat das Gefühl, es geht eine Reise ins Jenseitige in diesen Büchern und es gibt auch umgekehrt so etwas wie das Auftauchen des Jenseitigen im Diesseitigen.
Das ist sicher ein bisschen auch natürlich dieser so halb pubertären, halb kindlichen Erfahrung geschuldet. Ich meine, mein Vater, der so jäh dahingegangen ist, der ist natürlich von mir jahrelang in Phantasmagorien beschworen worden. Ja, das ging sehr weit. Ich hatte damals einen Dackel, das war das liebste Wesen, das noch um mich herum war. Und ich bin sicher anderthalb Jahre mit einem Messer im Beutel mit dem spazieren gegangen, um den Dackel zu erstechen. Das Liebste, was ich hatte, in der Vorstellung, mein Vater kehre dann zurück. Ja, ich wusste, dass das irgendwie nicht stimmt, habe es auch nie gemacht, ich hätte den Dackel letztlich nie verletzen können. Ja, das Messer war immerhin dabei. Ja. Das heißt, also animistische Vorstellungen von Wiederbelebungskult und über den Schmerz schwer wegkommen mit einem anderen phantasmagorischen Element, das war ja stark. Ja. Das heißt, die Toten und auch übrigens die Überlegung, wo ist der Kerl jetzt, ja, hat mich stark beschäftigt, ist doch klar. Ich fühlte mich auch verfolgt von ihm. Ja. Ich dachte immer, in LSD-Räuschen, ja, dann guckte der, wenn ich mit der Straßenbahn irgendwie, die dann aus den Gleisen herausschwebte, blickte der tote Vater durchs Fenster irgendwie und so weiter. Also ich kenne da, das hat mich geprägt, diese Erfahrungen, diese starken, haben mich sehr geprägt.
Und die kehren immer wieder. Also ich denke jetzt gerade an den Löwen im letzten Buch Blumenberg. Also da taucht ein uraltes Bildmotiv auf in einem Buch. Wir kennen den Löwen als den Beschützer des heiligen Hieronymus, also des Schreibenden, des Schreibkünstlers, des Dichters. Es ist ein Wappentier, der Löwe, Ruhe und Kraft, aber auch Wildheit. Auch das Raubtier steckt da drin. Und der Löwe begleitet vor einem bestimmten Moment an in diesem Buch den Philosophen. Was heißt das? Heißt das, dass der Löwe mit seiner Raubtierhaftigkeit, mit seiner Leiblichkeit, die, wie soll ich sagen, Leibarmut der Philosophie anklagt?
Nein, ich sehe das anders. Also ein Philosoph, dem man einen stattlichen Löwen beigibt, das ist ein ganz großer Philosoph. Das ist eine Ehrenadresse hochmögender Art. Ja, also, weil Sie zu Recht ja erwähnt haben, der heilige Hieronymus. Das heißt also, große Figuren, die natürlich nicht nur religionsweitertragend waren, sondern natürlich auch religionsphilosophisch unterwegs waren. Ja, die hatten den Löwen als gezähmten Begleiter. Und einem Philosophen das zuzutrauen, dass er das Wildeste, was die Natur hergibt, nämlich ein Tier, das mit einem Schlag den Menschen töten kann, durch philosophische Gesten beruhigt auf seinem Teppich halten kann, ja, und zugleich einen treuen Begleiter darin hat, der aber zugleich die Schärfe ja verkörpert. Der Löwe verkörpert auch letztlich die Triebhaftigkeit, die Schärfe der Klaue des Todes, ja, der hereinbrechen kann. Und zugleich liegt er so brav da immer auf dem Teppich rum. Ich finde, größer oder stärker kann man einen Philosophen kaum ehren als mit einem Löwen.
Auch die Philosophie, ich denke jetzt an die Schüler von Blumenberg. 4 Studenten, alles Untergeher.
Ja, wobei das natürlich leicht übertrieben ist, das ist mir klar. Das ist ein bisschen der Konstruktion alleine geschuldet. Ich wollte sie am Schluss in einer halb platonisch, halb anderen Höhle alle Toten zusammenbringen, die wichtigen Figuren in dem Roman. Dazu mussten diese jungen Menschen alle sterben.
Wir sind jetzt beim Löwen in der Studierstube, fast bei dem Heiligen der Schreibkunst, wir haben ihn schon erwähnt, der Dichtkunst angelangt. Bei Hieronymus ist Schreiben ein heiliges Tun.
Ja, das würde natürlich ein Philosoph von sich weisen müssen, dass er Heiliges tut in seinem Denken. Aber der Philosoph, wenn er denn wirklich einer ist, der zu uns spricht und vielleicht über Generationen hinaus zu uns sprechen kann, berührt natürlich das Lebensrätsel, berührt das Rätsel des Menschen. Was denn sonst? Ja, also warum sind wir in der Welt? Wie sind wir in der Welt? Wie ist diese Welt beschaffen? Also ein Philosoph rührt ja an diese großen existenziellen Fragen. Und die Religion tut es ebenfalls. Und Blumenberg ist eine interessante Figur für mich immer gewesen, weil er auf der einen Seite sich als Agnostiker verstand, der katholischen Kirche aber nie abtrünnig geworden ist. Er blieb immer in dieser Kirche. Er hatte mütterlicherseits jüdische Vorfahren. Er hat sich immer wieder sowohl der jüdischen Bibel als auch des Neuen Testaments bemächtigt und hat daraus philosophische Lehren gezogen. Das ist also jemand, der da im interessanten Widerstreit steht zwischen einer nicht religiösen Haltung und einem großen Interesse daran.
Gilt das eigentlich auch, was Sie jetzt gerade über die Philosophie sagen, für die Schriftstellerei, also für die Dichtkunst, hätte man früher das genannt? Und meine Frage dazu wäre, ist das denn mehr Kalkül oder ist das mehr Gnade?
Also die Dichtkunst ist Gnade. Ja, wer wirklich ein potenter Dichter ist, hat ein riesiges Geschenk von oben empfangen. Und es ist nicht einfach Arbeit. Arbeit ist es auch, aber die Dichtkunst ist etwas zutiefst anderes noch als das Romanschreiben. Deswegen gelingt sie so selten. Ja, aber wenn sie gelingt, ist sie ungeheuerlich. Für das Romanschreiben gilt für mich, dass natürlich Menschen, die müssen nicht religiös sein, um einen guten Roman zu schreiben, das ist klar. Aber wenn sie radikal unempfänglich sind dafür, ist es auch ein bisschen langweilig. Ja? Das heißt, zumindest ein geneigtes Ohr dafür zu haben, ja? Für diese riesige, verschwenderisch interessante Tradition. Wer sich dessen ganz entschlägt, ja, der schreibt doch auf einer sehr schülerhaften, sehr primitiven Ebene herum.